Was unsere Schulleitung im Grunde probiert hat, ist, sie haben gesagt, wir gründen eine Schule in der Schule und diese kleine Schule darf ganz viel ausprobieren, die dürfen ganz viel experimentieren, die dürfen Fehler machen. Kinder lernen sprechen, Fahrrad fahren, Lego bauen, lernen, wie ein Haus stabil ist und so weiter und so fort. Und das nehmen wir denen irgendwann weg. Und der Versuch, den wir jetzt haben bei uns, ist, das wieder zurückzubringen. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen und darauf warten, auf die große Veränderung. Also, dass irgendwann das Kultusministerium uns sagt, dass wir jetzt alle anders arbeiten werden. Ich glaube, das erleben wir nicht mehr. sondern am besten ist wirklich einfach machen und sich dann mit Leuten zusammentun, die sagen, ich habe da auch Lust drauf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Mein Name ist Alex Putzier.
Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, nämlich Jonas Wagner, der neue Wege geht in seiner Schule. Und ich bin sehr froh darüber, dass er sich die Zeit nimmt, mit mir hier darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Jonas.
Moin Alex, ich freue mich, dass das klappt.
Wir steigen direkt ein. Du sagst, dass wenn wir Schule neu denken wollen, es nicht den großen Systemwechsel braucht, sondern eigentlich nur die Erlaubnis zu experimentieren. Und in deiner Schule habt ihr einen Raum geschaffen, um zu experimentieren. Ihr nennt ihn auch passend Leo Lab. Erzähl doch mal, was das Leo Lab so auszeichnet.
Die Idee kommt im Grunde daher, dass es, das kennen wahrscheinlich alle, die in Schule unterwegs sind, ganz verschiedene Vorstellungen davon gibt, was gute Schule ausmacht. Es gibt die, die sagen, Schule, wie sie jetzt ist, ist genau gut und richtig. Man muss da vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren, ein paar Sachen anpassen, aber im Großen und Ganzen sollte alles so bleiben. Und dann gibt es natürlich, sehr vereinfacht gesprochen, andere, die sagen, nee, Schule müsste sich eigentlich anpassen und ändern. Und so ist das bei uns auch, dass es bei uns in der Schule eine Menge von Menschen gibt, die sich andere Schulen angeschaut haben, die vielleicht viel gelesen haben, Podcasts gehört haben und so weiter und die so das Gefühl haben, Schule muss neu, Schule muss anders werden, Schule muss sich an das Jahr 2026 anpassen. Und es gibt die ganz, ich will das gar nicht werten, die ganz kritischen Stimmen, die sagen, nee, lasst uns mit diesem Neuen in Ruhe, verbessert und optimiert lieber das, was da ist. Und natürlich gibt's alles dazwischen. Und unsere Schulleitung hat, glaube ich, einfach irgendwann gemerkt, dass wenn man alles so belässt, wie es ist, man beiden Gruppen nicht so richtig gerecht wird. Sowohl die, die sagen, Mensch, wir würden so gerne was ändern, die können nicht so richtig. Und diejenigen, die sagen, eigentlich müsste man das, was wir haben, einfach nur möglichst auf gute Beine aufstellen, die sind dann aber auch nicht glücklich, wenn doch kleinere oder größere Veränderungen reinkommen. Und was unsere Schulleitung im Grunde probiert hat, ist, sie haben gesagt, wir gründen eine Schule in der Schule und diese kleine Schule darf ganz viel ausprobieren, die dürfen ganz viel experimentieren, die dürfen Fehler machen. Und dürfen aus den Fehlern lernen und das wieder anpassen. Und wenn sich daraus Sachen ergeben, die für die große Schule nützlich und hilfreich sind, dann dürfen die das übernehmen, aber es besteht sozusagen kein Zwang. Und so versuchten sie, aus beiden Welten das Beste zu machen. Die einen dürfen ausprobieren, Dinge versuchen und die anderen haben aber erstmal gar nicht den Zwang, da mitzumachen, sondern können sich das Ganze eher so ein bisschen angucken. Ich vergleiche das gerne mit so einem Aquarium und dürfen mal schauen, was für sie passt und was für sie nicht passt.
Mhm. Ich glaube, ihr seid ja zu sechst, ne, in eurem Team jetzt.
Mittlerweile sind wir deutlich mehr. Mhm. Wir sind, dieses Jahr waren wir 11 und nächstes Jahr werden wir, jetzt müsste ich durchzählen, sagen wir mal circa 17 oder 18 werden wir sein.
Ja, stark. Das heißt, ihr konntet schon aus dem Kollegium, die erstmal von außen zugeguckt haben, einige überzeugen.
Ja, genau.
Wie waren denn dann so die Reaktionen? Also wie haben die denn dann den Kontakt zu euch aufgenommen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also was mir immer das Liebste ist, das sind diese ganz niedrigschwelligen Sachen. Das heißt, wir haben so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die kommen einfach rein. Das sind nicht ganz so viele. Das sind die, die auch so vorher wahrscheinlich so die Kultur des offenen Klassenzimmers hatten. Das sind die, die wissen, dass wir da eigentlich kein großes Problem mit haben. Die kommen irgendwie um 10.08 Uhr, stehen die vor der Tür, winken kurz mit so einem fragenden Blick, so nach dem Thema, gibt's irgendwie irgendwas, wo ich gerade störe? Und wenn man so macht, kommen sie rein. Und dann quatscht man einfach oder sie gucken zu oder noch viel cooler, helfen einfach. Also ich habe eine Kollegin, die besucht mich sozusagen, weiß ich nicht, zweimal, dreimal die Woche. Sobald die irgendwie eine Freistunde hat oder mal ein paar Minuten, kommt die kurz vorbei. Die ist genau wie ich Mathe-Kollegin, kommt mit in den Raum, merkt, da ist irgendein Kind, das struggelt gerade mit einer Mathe-Problematik, setzt sich daneben und hilft. So, das sind so die, was mir am allerliebsten ist. Das ist das Niedrigschwelligste, wie es auch eigentlich gedacht ist, dass man genau so reinschauen kann. Und dann gibt's natürlich auch die etwas, ich sag mal, offizielleren, die fragen an, ob sie hospitieren dürfen. Also so ein bisschen, als wären sie an einer anderen Schule, fragen an, hey, habt ihr eine Möglichkeit, dass wir vielleicht für einen halben Tag oder Tag mal bei euch hospitieren können? Dann machen wir mit denen entsprechend Termin aus. Und dann kriegen die so eine kleine Introduction und können sich das Ganze anschauen und laufen eine gewisse Zeit mit. Und dann gibt's natürlich auch einfach die, die in Gespräche mit uns gehen, sei es formal oder informell. Das heißt, die, die irgendwie auf einen von uns zugehen und sagen, erzähl doch mal. Und die, nach den Reaktionen hast du gefragt, die sind genauso bereit, wie man sich das vorstellen kann. Von, das ist ja genial, wow, so muss sich ein Klassenraum anfühlen. Das ist ja, warum habe ich das vorher noch nie erlebt? Bis zu diesen ganzen kritischen Nachfragen, die du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Wie soll das hier funktionieren? Lernen die überhaupt genug? Wie soll, das können Kinder in dem Alter doch überhaupt nicht. Da ist die ganze Bandbreite da.
Mhm. Ja, es sind verständliche Nachfragen, also würde ich jetzt mal sagen. Lass uns mal kurz bei dem Raum bleiben. Nimm uns mal mit in das Klassenzimmer des Leo Labs. Ihr seid wahrscheinlich ihr habt nicht nur einen Raum. Aber wenn ich da jetzt so gedanklich mal mit reingehen will, lass uns mal den Spaziergang machen durchs Leo Lab.
Ich glaube, wenn man bisher Schule kennt, wie man sie kennt, so entweder sei es als Schülerin oder Schüler oder als jetzt Lehrkraft, dann ist das erstmal ganz befremdlich, zumindest wenn man nicht andere Schulen gesehen hat, die so ähnlich arbeiten wie wir. Der erste große Unterschied ist wahrscheinlich, die Tische sind nicht ausgerichtet, dass sie die Tafel sehen können. Es gibt natürlich Tische, von denen man aus die Tafel sehen kann, ist ja klar, aber das ist sozusagen nicht die Grundprämisse, sondern die Tische stehen erstmal weitgehend gefühlt unsortiert rum. Dann gibt es nicht nur diese klassischen Schultische. Wir haben Kinder, die an den Fensterbänken arbeiten. Wir haben Sitzsäcke, wo die Kinder drauf sitzen und arbeiten. Wir haben in so mancher, hinten haben wir so ein Regal, da haben wir Bretter drauf geschraubt, wo die Kinder auch dran arbeiten können in etwas anderer Höhe. Das heißt, so auf den ersten Blick würde ich sagen, wenn man reinkommt, sieht das aus wie so ein Raum von ganz verschiedenen Sitz-, Steh-, Arbeitsmöglichkeiten, wo die Kinder sich so aufhalten. Und was wahrscheinlich auch total auffällig ist, es ist erstmal ziemlich wuselig. Denn da sitzen ja nicht 30 Kinder, die irgendwie alle gerade die Englischaufgabe bearbeiten, sondern da sitzen 5 Kinder, die gerade die Deutschlektüre lesen, zum Beispiel Emil und die Detektive. Da sitzen ein paar Kinder, die gerade Mathe versuchen zu verstehen. Da sitzen Kinder, die sich gerade neues Material holen, die an den Materialschrank gehen und sich neue Materialien rausholen. Da sitzen Kinder, die gerade Pause machen und sich gerade irgendwie nett in ihr Brot beißen. Und alles dazwischen. Das heißt, ich glaube, wenn man da so erstmal reinguckt, hat man so das Gefühl, das hat überhaupt nichts mit dem Klassenzimmer groß zu tun, den man sonst kennt. Wenn man genauer hinschaut, merkt man dann doch gewisse Parallelen. Mhm. Man sieht natürlich Kinder mit einem iPad und irgendwie Arbeitsmaterialien, die da arbeiten. Man sieht irgendwie Kinder, die sich gegenseitig was erklären. Man sieht Kinder, die verzweifeln und sagen, ich kann das nicht. Und irgendwer, der dann kommt, ich unterstütze dich mal. Aber es wirkt, glaube ich, erstmal ganz anders. Und die eine Kollegin, die mich immer besucht, die sagt immer, oh, dieses Gefühl, was da mit einhergeht, dieses alle arbeiten irgendwie, aber nicht alle am gleichen. Und obwohl man gerade Deutsch macht, hilft man kurz dem neben sich, der gerade Englisch macht. Das mag sie total, dieses leicht wuselige Gefühl von alle machen irgendwie, aber es ist nicht so dieses, dass alle das Gleiche tun.
Also die arbeiten inhaltlich an unterschiedlichen Themen und vermutlich arbeiten sie auch inhaltlich auf unterschiedlichen Niveaus, oder?
Total. Also wir haben eigentlich alle Materialien, fast alle, sehr stark differenziert. Das heißt, die arbeiten, also wenn ich in einen Raum reingehe, arbeitet, vereinfacht gesagt, ein Teil an Mathe, ein Teil an Deutsch, ein Teil an Englisch. Ein Teil auch an ganz freien Projekten, also an Sachen, die sie sich selber ausgesucht haben, die sich gar nicht irgendwie in so ein großes Raster reinzwängen lassen. Dann arbeiten da Fünftklässler neben Sechstklässlern, nächstes Jahr neben Siebtklässlern. Und selbst wenn sie das Gleiche machen, also sagen wir, sie machen Bruchrechnungen in Mathe in Klasse 6, dann machen sie das wiederum noch auf, ich sag mal, etwas Basisniveau oder auf Expertenniveau.
Jetzt hast du vorhin erzählt, dass immer mehr KollegInnen mit reinkommen in dieses Leo-Lab. Das heißt, von außen betrachtet scheint sie irgendwas zu begeistern. So nehme ich einfach mal an, ne? Also so, dass der Wunsch entsteht, das möchte ich auch gerne. Wenn ich jetzt aber deinen Erzählungen folge, klingt das erstmal richtig chaotisch. Ne? Ich frage mich, und jetzt gehe ich mal so in so eine typische Rolle rein von dem Kollegen, der sehr skeptisch ist. Wie kann in einem solchen Setting eine konzentrierte Atmosphäre entstehen als Grundlage eines erfolgreichen Lernens? Ja. Und wie funktioniert das, wenn die alle an unterschiedlichen Themen arbeiten, dass die Lehrkraft den einzelnen Schülern auch gerecht werden kann?
Okay, ich fange mal mit dem, wie kann man konzentriert arbeiten an? Es gibt bei uns im Leolab Räume verschiedener Qualität oder für verschiedene Zwecke. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Raum, den ich gerade eben beschrieben habe, den nennen wir auch Study. Das ist der Raum, wo gemeinsam gearbeitet werden darf. Das heißt, da sind einfach eine Menge an Tischen und ich habe da gesagt, auch so Stehtische und Hocker und so. Und dieser Raum ist darauf ausgelegt, dass man gemeinsam arbeitet. Man muss nicht, man darf da natürlich auch vor sich hin werkeln, aber da ist typischerweise, dass 4, 5 Kinder um einen Tisch drumherum sitzen und zum Beispiel gemeinsam Mathe machen oder auch gemeinsam an ihrem Projekt tüfteln, ne, ein Video schneiden oder sowas. Jetzt ist Schule nicht immer so, also nicht immer arbeitet man gemeinsam, sondern es gibt Dinge, für die braucht man Ruhe. Ich nehme mal so als Beispiel Vokabeln in Englisch lernen. Wenn man da sich nicht gerade abfragen lässt, ist es da richtig schlau, dass man da wirklich voll fokussiert ist. Oder auch wenn man sich was durchliest, dann ist es häufig auch sehr, sehr hilfreich, wenn es wirklich ruhig ist. Auch dafür haben wir einen Raum. Da waren wir relativ kreativ. Wir haben unsere Mensa akquiriert. Uns ist irgendwann aufgefallen, dass die zwar im Vollbetrieb ist ab, ich weiß gar nicht, ich glaube ab 12 Uhr oder so, aber vorher halt praktisch leer ist. Da wuseln nur so ein paar einzelne Menschen in der Küche rum, sodass wir die zum Beispiel morgens nutzen als Stillarbeitsraum. Und da ist dann wirklich Sprechen verboten. Also da darf mal geflüstert werden, da darf mal gesagt werden, ey, kannst du mir kurz zeigen, wo das ist? Das ist okay. Aber alles darüber hinaus würden wir als Lehrkraft sofort sagen, du möchtest dich unterhalten, geh doch in den Raum, wo du das darfst. Das heißt, wenn man so richtig Ruhe sucht, zum Lesen, zum Matheaufgaben bearbeiten, zum Video schauen, dann kann man das entsprechend in der Mensa machen. Und es gibt noch viele andere Räume, die unterschiedlich geöffnet sind, Fachräume, wo Kinder die Möglichkeit haben, das sich zu holen, was sie brauchen. Also zum Beispiel hat einmal die Woche ein Musikraum offen mit Musiklehrkraft oder ein Kunstraum offen oder das NW-Labor, sodass die Idee ist, dass die Kinder sich im besten Fall den Raum suchen, wo sie gerade das, was sie brauchen, am ehesten kriegen. Mit einer großen Klammer, natürlich scheitern wir an räumlichen Begebenheiten. Natürlich hätten wir gerne viel mehr. Also wir hätten gerne immer einen Ruheraum. Wir hätten gerne immer einen Chaosraum, wo man laut sein, wo man schreien darf, wo man Sachen rumwerfen darf. Natürlich hätten wir gerne immer einen Raum, wo man so kleine Räume, wo man so zu dritt, zu viert konzentriert arbeiten kann. Haben wir nicht, weil wir eine staatliche Schule sind und genau die gleichen Räume haben wie alle anderen. Aber wir versuchen sozusagen aus dem, was wir haben, so ja, für die Kinder das zumindest die wichtigsten Sachen halbwegs rauszuholen.
So verstehe ich es auch. Also auch wenn du diesen Raum am Anfang geschildert hast, letztendlich macht ihr viele unterschiedliche Angebote. Und ihr gebt den Kindern eine Auswahl und sie entscheiden selbst, wie sie heute arbeiten möchten. Und wie ist das mit der Aufsichtspflicht? Also wenn die einen Kinder in der Mensa arbeiten, die nächsten arbeiten jetzt in dem Raum, den du zuvor beschrieben hast, da braucht man ja auch einfach dann Kräfte so. Ist da immer jemand oder sagt ihr, okay, wenn was ist, komm du in Raum XY?
Also in den Räumen, die wir offen haben, ist auch wirklich immer eine Lehrkraft. Was natürlich unsere Kids deutlich mehr haben, sind Wege dazwischen. Also während ein Kind typischerweise im normalen Schulsystem ja in dem Klassenraum ist, wo es Mathe hat, dann eine Pause hat und danach in den Kunstraum geht, ist es bei uns durchaus auch möglich, dass ein Kind mitten in der Stunde die Räume wechselt. Und das ist was, wo wir dann wirklich einfach klare Absprachen mit den Kindern haben. Also wo klar ist, du warst jetzt gerade im Musikraum, du verlässt den Musikraum jetzt, du gehst in den Study. Klar kannst du, weiß ich nicht, nochmal aufs Klo gehen oder was auch immer. Aber du solltest sozusagen nicht unterwegs verloren gehen. Mhm. Und dann ist es, wie es wahrscheinlich in jeder Klasse ist, haben Kinder unterschiedliche Freiheiten aufgrund der Erfahrungen, die man mit ihnen hat. Also wenn man ein Team an Kindern hat, wo man genau weiß, die machen keinen Blödsinn, dann dürfen die auch praktisch, wenn die sagen, wir würden gerne auf dem Schulhof unser Buch lesen, weil das ist gerade so schön sonnig und warum sollen wir hier im Raum sitzen, dann sagt man ja. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, wo man sagt, du, lass uns das lieber mal machen, wenn eine Lehrkraft dabei ist. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen, Monate, traue ich mir das gerade noch nicht zu, euch diese Freiheit zu geben. Aber ich sag mal, die Räume selbst sind immer beaufsichtigt.
Das gehört ja auch dazu, ne? Also wenn wir sagen, wir wollen jedem Kind gerecht werden, dann muss es auch sozusagen ein Handeln geben, das aus Erfahrung mit dem Kind heraus agiert. So, ne? Also von daher, das klingt schon mal sehr sinnvoll. Wie ist das jetzt mit dem Kind, das jetzt in der Mensa sitzt? Das arbeitet jetzt vielleicht an Englisch und die Lehrkraft, die dort vor Ort ist, ist aber gar keine Englischlehrkraft. Jetzt braucht das Kind, kommt das Kind nicht weiter? Wie laufen solche Situationen ab?
Im Großen und Ganzen gibt es da drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, das Kind arbeitet in Englisch, kommt nicht weiter. Der schönste Fall ist, es fragt wen anders. Das wäre jetzt in der Mensa natürlich nicht so schön gerne gesehen. Da würde man sagen, geht doch bitte in den Zusammenarbeitsraum. Aber da schnappt ihr ein anderes Kind, was vielleicht das schon gemacht hat, was ein bisschen weiter ist, was vielleicht fit ist in Englisch, was dir helfen kann. Das wäre Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, die Lehrkraft vor Ort hilft. Und das geht zumindest in Jahrgang 5, 6, 7 auch in den meisten Fällen noch. Also ich bin überhaupt keine Englischlehrkraft. Trotzdem würde ich sagen, 70-80% der Englischfragen kriege ich beantwortet. Manchmal muss ich dann sagen, du, ich weiß zwar, wie es richtig ist, ich habe aber keine Ahnung, welche grammatikalische Regel dahinter steckt. Tu mir den Gefallen, sprich nochmal mit der Englischkollegin. Und dann gibt es Möglichkeit drei. Wir haben Inputs, also kleine Erklärsessions. Die sind so ein bisschen vergleichbar mit klassischem Unterricht. Eher ein relativ kurzer Teil, wo eine Lehrkraft was erklärt, was vorträgt. Und dann ein längerer Teil, wo gearbeitet wird und die Lehrkraft unterstützt. Und das wäre dann eben genau der Fall, wo man sagt, Mensch, du hängst gerade am Simple Present in Englisch. Nächste Woche Dienstag ist doch wieder ein Input, genau wo das erklärt wird. Geh doch bitte dahin. Da erklärt dir eine qualifizierte Lehrkraft. Es gibt entsprechende Übungsphasen. Die meisten um dich rum arbeiten dann genau da dran. Das wären sozusagen so die drei Möglichkeiten, wie die Kinder Hilfe kriegen könnten.
Mhm. Wenn du jetzt schon den Input ansprichst, wie ist denn grundsätzlich der Schultag aufgebaut? In welche Phasen ist er gegliedert bei euch?
Genau, jetzt kann ich so ein bisschen den Unterschied zwischen diesem und nächstem Jahr erzählen, denn es wird sich nächstes Jahr ein bisschen ändern.
Spannend. Natürlich hier zum ersten Mal in diesem Podcast, oder Jonas?
Das weiß tatsächlich noch niemand. Zumindest öffentlich ja, das stimmt tatsächlich. Also ich sage mal ganz grob, ein Kind, was in die Schule kommt, entscheidet sich erstmal, ob es um 8 kommen will oder um 9 oder irgendwann dazwischen. Das heißt, wir haben einen offenen Anfang, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, ja, zu sagen, ich bin Langschläfer, ich würde gerne erst um 9 kommen oder um 8 mit meinen Freunden treffen, ein bisschen quatschen oder auch irgendwas Sportliches machen, das finde ich besser. Um 9 ist dann der Check-in. Da kommen die Kinder in den kleinen Gruppen, denen sie zugeordnet sind, zusammen. Wir nennen die Stammgruppen. Und ich sag mal, ja, erzählen so ein bisschen, wie kommen sie hier an? Wie war ihr Morgen bisher? Mit welchem Gefühl kommen sie her? Das kann ja manchmal super wichtig sein, weil ein Kind vielleicht sagt, dass es einen schlechten Morgen hatte oder auch einfach eine schlechte Zeit gerade. Oder dass ein Kind gerade ganz motiviert ist und glücklich ist. Darum geht es so ein bisschen, ja, zu schauen, wie geht's allen, die da sind. Es ist natürlich auch der Grund, dass man als Lehrkraft da die Möglichkeit hat, ganz viel Organisatorisches zu machen. Briefe auszugeben vielleicht oder einzusammeln, zu erinnern an den Ausflug oder dass Geld noch überwiesen werden muss. Das, was man so halt als Klassenlehrkraft auch machen muss. Mhm. Dann schauen wir gemeinsam Kindernachrichten-Logo. Und bei Bedarf sprechen wir darüber. Da decken wir sozusagen auch gleich schon ein bisschen eine Mischung aus Politikunterricht ab, oft auch Erdkundeunterricht, weil irgendwie ein Logo gezeigt wird, in welchem Land da irgendwas gerade passiert. Und danach startet die Lernzeit. Das ist dann die ich eben so ein bisschen skizziert habe, wo die Kinder, wie du es so schön genannt hast, ganz viele Angebote kriegen und auswählen können. Und was die Kinder dafür haben, ist einen Wochenplan. Der hängt in jedem Klassenzimmer aus. Und da stehen all diese Angebote. Also da gibt es einen Plan für Montag, für Dienstag, für Mittwoch, für Donnerstag, für Freitag. Und da steht dann eben beispielsweise an einem Tag, okay, an einem Dienstag kannst du um 10 Uhr in den Englisch-Input gehen. Du kannst um 11 Uhr in die Holzwerkstatt gehen. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, wo du irgendwas aus Holz bauen willst, ist das der Slot. Weil da hast du eine Lehrkraft, einen Raum, Sägen und so weiter. Und vielleicht gibt es parallel noch ein Grundlagenangebot, wo jemand absolute Basics in Mathe erklärt. Und diese Angebote verteilen sich über die Woche, sodass ein Kind, was sagt, hey, ich will Englisch was erklärt bekommen, dann im Grunde nachgucken müsste, da ist ein Input. Und ein Kind, was sagt, ich würde voll gerne einen Rap aufnehmen und den schneiden, gucken müsste, wann ist denn irgendwie im Musikbereich was offen, wo ich Mikrofone und so weiter alles zur Verfügung habe. Und die Kinder haben ein Logbuch, wo sie sich im Grunde ihren eigenen Stundenplan zusammenbauen. Das heißt, unsere Kinder haben einen Stundenplan, er baut sich nur von Woche zu Woche neu und sie machen ihn selber. Natürlich in Rücksprache mit der jeweiligen Lernbegleitung, die Feedback gibt und sagt, hey, ich merke, du hast gerade Rückstände in Deutsch, lass uns mal ein bisschen mehr Deutsch einplanen. Aber im Großen und Ganzen planen die Kids ihre Woche selbst und können dann auch von Woche zu Woche was wechseln. Das heißt, wenn sie sagen, bisher war ich in keinem Englisch-Input, ich merke aber gerade, es würde mir gut tun, würden sie das ändern. Und ja, wenn die zwei Lernzeiten vorbei sind, gibt es eine Mittagspause und im Nachmittag haben die Kinder so Nachmittagsworkshops. Das heißt, da wählen die Kinder so ein bisschen vergleichbar mit AG-Angeboten, die es an vielen Schulen gibt, aus einer ganzen Fülle von Angeboten aus, wo sie dran arbeiten und wo wir nebenbei natürlich dann so ein bisschen auch die sonstigen Fächer mit abdecken. Also da gibt es dann vielleicht was zu KI, da gibt es vielleicht was zu Demokratiebildung, da gibt es was musikalisch-künstlerisches. Also da gibt es ganz, ganz viele Angebote. Viel versucht, eher weniger kognitiv zu arbeiten und mehr haptisch, weil wir reden da von der Uhrzeit 14, 15, 15, 45, also einer Zeit, wo vielleicht jetzt das Hirn eher nicht mehr ganz so auf super leistungsfähig ist, wie es das vielleicht um 10 Uhr war. Das heißt eher, wo es dann um Lernen durch Erfahrung geht.
War diese
Und ich habe gerade, ich habe nur gerade, was wir dieses Jahr ändern. Dieses Jahr ändern ist, dass wir dreimal die Woche verpflichtende Inputs haben. Das heißt, es gibt drei Zeitslots in der Woche, wo es verpflichtende Inputs gibt und jedes Kind muss einen Mathe, muss einen Englisch und muss einen Deutsch-Input besuchen. Da gibt es dann ganz verschiedene, zu verschiedenen Themen, ne, wo die Kinder dann sagen können, okay, ich bräuchte gerade einen Deutsch-Input zum Thema Rechtschreibung oder zum Thema Märchen. Aber in der Regel müssen sie jeweils einen Input besuchen. Es wird Ausnahmen geben, es wird Kinder geben, wo wir sagen, du brauchst es nicht oder für dich wäre es gerade gut, zwei Mathe-Inputs und dafür keinen Deutsch-Input zu haben. Aber ich sag mal, der große Teil der Kinder wird einen Mathe, einen Deutsch, einen Englisch-Input besuchen, was dieses Jahr noch nicht so war, was dieses Jahr vollkommen freiwillig war.
Und was war da genau die Erfahrung, dass ihr gesagt habt, so ihr wollt es ändern?
im Grunde die Tatsache, dass es Kinder gibt, die diese ganzen Angebote, die wir haben, nicht annehmen. Also ein Großteil der Kinder nimmt sich die Angebote, die es braucht. Ein Großteil der Kinder merkt entweder, hey, ich brauche Hilfe in Mathe, also gehe ich in einen Raum, wo mir geholfen werden kann, besuche den Input und wähle die Aufgaben, die zu mir passen. Und andere Kinder, denen das vielleicht nicht so leicht fällt, die nehmen zumindest die Unterstützung des Coaches an. Ja, also wenn der Coach dann sagt, ey, pass auf, ich merke, du strugglest gerade in Deutsch, folgende Hinweise für dich, dann passt das. Und dann war es unsere Einzelentscheidung bei einzelnen Kindern, Freiheiten wegzunehmen und stattdessen deutlich mehr Struktur einzuziehen, weil wir gesagt haben, für dich passt das nicht. Und wir haben aber gemerkt, dass das super, super schwierig ist bei den Kindern, die diese Hilfen und Unterstützung eigentlich gar nicht annehmen wollen, sondern dass wir dann im Grunde auf einmal gegen die Kinder wieder gegenarbeiten müssen, was ja das Letzte ist, was wir wollen. Wir wollen ja möglichst viel Freiheit, Autonomie. Wir wollen ja, dass die Kinder sich ernst genommen fühlen. Und dann dagegen zu arbeiten, hat sich sehr unnatürlich angefühlt. Und deshalb haben wir gesagt, wir ändern an dieser Stelle die Prämisse. Die Prämisse ist, an diesen drei Slots, und das sind drei von 1, 2, 3, 4, von 8, also an diesen 3 von 8 Lernslots, und die Nachmittage kommen noch dazu, an diesen 3 Slots ist die Grundlage, jedes Kind besucht einen Input. Und es wählt selber einen passenden aus. Und es ist die Ausnahme, dass einzelne Kinder die Erlaubnis sozusagen haben, du brauchst diesen Input nicht. Du kannst in der Zeit gerne an deinem Projekt arbeiten, aber die meisten Kinder besuchen den. Und dieser Perspektivwechsel, hoffen wir, ermöglicht es, dass wir einfach allen Kindern die Hilfsangebote geben können, die sie brauchen, weil sie sich nicht aktiv entscheiden müssen, die anzunehmen, sondern weil sie einfach eh vor Ort sind.
Das heißt, an der Stelle wird dann Energie gespart, um sie dann für sinnvollere Dinge einfach nutzen zu können. So.
Genau.
Ah ja.
Richtig.
Jetzt nach den Ferien kommen ja wieder neue Schüler ins Leolab. Das heißt, das startet mit Klasse 5 und möglicherweise kennen die dieses Format ja gar nicht. Sie werden sich vermutlich dafür entschieden haben, das nehme ich mal stark an, aber es ist ihnen einfach fremd. Und ich finde, wenn man mal sich anschaut, wie der Mensch funktioniert, dann verursacht ja alles, was fremd ist, sehr unterschiedliche Gefühle. Also das kann die Neugier sein und die Begeisterung, aber es kann auch die Ablehnung und die Angst vielleicht auch sein. Das heißt, ihr seid da mit Sicherheit sehr gefordert am Anfang, all diese Gefühle und Emotionen irgendwie aufzufangen. Deswegen meine Frage, wie gestaltet ihr denn, ich sag mal, diese Initiationsphase, damit den Kindern ein gutes Ankommen ermöglicht wird?
Du hast gesagt, es ist meistens Begeisterung oder Angst oder Ablehnung. Es ist meistens beides. Ich erlebe da ganz oft ein Paradoxon das ist ja super, aber kann das denn funktionieren und so weiter. Wir sprechen gerne so ein bisschen von Entgiftung oder von Detoxing. Kinder sind gewohnt, das zu lernen, wofür sie Belohnung kriegen. Belohnung kann entweder eine Note sein, Belohnung kann auch keine schlechte Note sein, also kann eine gute oder zumindest keine schlechte Note sein. Und Belohnung kann natürlich auch einfach nur sein, ein Mensch, das hast du gut gemacht, du hast das und das erreicht, was ich von dir wollte, was du es erreichst. Mensch, du hast mündlich gut mitgemacht, all sowas. Und jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen, die theoretische Grundlage von unserem Schulentwicklung ist die Arbeit von 2 Motivationspsychologen, DC und Ryan, die im Grunde gesagt haben, rausgefunden haben, dass Menschen gerne dann lernen, wenn sie sich sozial eingebunden, also als Teil einer Gruppe fühlen, wenn sie sich kompetent erleben, also wenn sie das Gefühl haben, sie können Sachen erreichen, sie müssen sich zwar dafür fordern, aber sie können es schaffen, und wenn sie autonom sind, das heißt, wenn sie selber Entscheidungen treffen dürfen und nicht nur so möchte gerne Entscheidungen, hey, du hast die Wahl, ob du das auf blauem oder auf grünem Papier bearbeiten kannst, sondern echte Entscheidungen. Und wenn diese 3 Sachen erfüllt sind, dass sie dann motiviert sind. Und ich habe heute Morgen einen Instagram-Post gesehen, wo es so darum ging, was passiert eigentlich mit Kindern durch Schule? Kinder sind als Kinderkinder, also als Kinder, bevor sie die Schule betreten, ja unglaublich lernwillig. Die haben ja richtig Bock. Also ich nehme mal meinen Sohn als Beispiel, der weiß alles über den Weltraum. Der weiß, dass irgendwelche Planeten eine Atmosphäre haben, die aus dem und dem chemischen Element bestehen. Der kennt die Namen von all diesen Astronauten, die jetzt demnächst nochmal auf diese Mondmission gehen sollen und so weiter und so fort. Das weiß der aber alles nicht, weil ich gesagt habe, du musst das jetzt lernen und ich schreibe am Ende mit dir eine Klassenarbeit und wenn du es gut machst, kriegst du von mir eine 1 und wenn du es schlecht machst, kriegst du von mir eine 6. Sondern einfach, weil er Bock drauf hat. Kinder lernen sprechen, Fahrrad fahren, Lego bauen, lernen, wie ein Haus stabil ist und so weiter und so fort. Und das nehmen wir denen irgendwann weg. Und der Versuch, den wir jetzt haben bei uns, ist, das wieder zurückzubringen. Und das kriegt man nur, wenn man das Klassische rausnimmt. Wozu führt das jetzt? Du hast gefragt, ne, was macht das mit den Kindern? Das macht, dass die Kinder uns das erstmal in aller Regel nicht glauben, was wir da tun. Also wenn wir sagen, hey, wir nehmen Druck raus, du entscheidest, dann sind die erstmal, wo ist der Haken? Das meinst du doch nicht ernst. Du erlaubst mir jetzt einen Tag selbst zu entscheiden, aber spätestens morgen stehst du doch hier und sagst, so und jetzt sag ich, was du tust. Und das bedeutet ganz viel aushalten, weil die Kinder testen das. Die Kinder checken aus, ob man das wirklich ernst meint. Die Kinder machen 2-3 Tage nichts. Die Kinder machen eine ganze Weile nur ihr Lieblingsfach, machen nur Deutsch, weil sie das mögen. Und gucken, wie lange man das aushält. Und dann dauert es ganz unterschiedlich lang. Es gibt Kinder, die glauben uns das sofort. Es gibt Kinder, die brauchen ein paar Tage und es gibt Kinder, die brauchen Wochen oder Monate, bis sie wirklich merken, okay, die meinen das ernst. Die nehmen uns in die Verantwortung, die geben uns Möglichkeiten, aber die lassen uns auch nicht vom Haken. Also die sprechen auch regelmäßig mit uns und reflektieren mit uns, ob das denn jetzt so schlau ist, die 8. Woche in Folge nur Deutsch zu machen oder ob es vielleicht auch interessant sein könnte, mal was anderes zu tun.
Das heißt, sie lernen daran schon das Argumentieren.
Absolut. Und auch, dass Freiheit nicht Verantwortungslosigkeit heißt. Also, ne, okay. Das wird ungemütlich. Ein Kind, was 5 Tage in Folge sagt, ich kann gerade nicht lernen, ich krieg's gerade nicht hin, ich will auch gerade nicht. Da sagen wir, okay. Aber wir fragen immer und immer wieder nach. Warum? Wieso? Was bedeutet das? Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Und das Kind darf sagen, ja, ist okay. Aber es wird damit nicht in Ruhe gelassen, sozusagen. Das heißt, es ist sich auch immer der Konsequenzen bewusst. Und das gehört dazu. Einen viel größeren Weg als die Kinder haben aber, glaube ich, die Eltern zurückzulegen. Die Eltern sind meistens sehr, sehr begeistert von der Idee, dass ihre Kinder weniger Druck verspüren, weniger vorgesetzt bekommen, was sie machen müssen, sind aber ganz schnell in dieser Ja-Aber-Falle. Ne? Okay. Da sagen dann Eltern häufig, ich finde das großartig, aber ich hätte ja nicht gelernt ohne Druck. Und sie glauben wirklich, dass meine Tochter, mein Sohn das kann. Ich glaube, bei den Eltern haben wir häufig viel mehr Überzeugungsarbeit zu leisten als bei den Kindern.
Die kennen halt nichts anderes, ne? Die sind ja selbst durch eine andere Schule gegangen.
Aber geht uns ja nicht anders.
Ja, absolut, absolut, ne? Aber wie ist denn das? Wer trifft denn dort überhaupt die Entscheidung, dass es jetzt im Leo-Lab weitergehen soll? Oft werden ja die Entscheidungen von den Eltern getroffen und gar nicht vom Kind selbst. Ist es was, wo ihr auch nachfragt, wo ihr auch sicher gehen wollt, wo ihr da schon das Gespräch mit dem Kind sucht und sagt, sag mal, willst du das überhaupt? Also bevor es dann startet, ist das ein wichtiger Schritt für euch?
Genau, also bei uns läuft die Anmeldung in der Schule ganz allgemein so, dass die Eltern so einen super langen Online-Fragebogen ausfüllen müssen, wo einer der vielen, vielen Punkte ist, möchten Sie, dass Ihr Kind ins Leo-Lab kommt? Ja, nein oder ist mir eigentlich egal. Die 3 Möglichkeiten gibt es. Und danach müssen die aber alle nochmal in die Schule und müssen die ganzen Unterlagen abgeben. Die Originalzeugnisse, Masernnachweis und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle, wo alle hinkommen müssen, da gibt es einen Stand von uns, vom Leolab, wo immer eine Lehrkraft aus dem Leolab ist. Und die macht diesen Infostand. Und im Grunde werden alle Kinder und Eltern einmal abgefragt, Sie haben angekreuzt, ja. Wissen Sie, was Sie da angekreuzt haben? Haben Sie das in Ruhe gelesen? Haben Sie das in Ruhe sich angeschaut? Wenn man dann merkt, ja, die sind voll informiert, dann alles klar weiter. Wenn man merkt, oh, die haben da irgendwie was angekreuzt, und das kommt erschreckend häufig vor, werden die zum Infostand geschickt. Und das Gleiche bei egal. Das heißt, auch wenn jemand gesagt hat, ist mir eigentlich egal, wird immer gesagt, so bitte gehen Sie einmal dahin, weil am liebsten haben wir ein Ja oder Nein. Mhm. Wir akzeptieren auch ein Egal bei denen, wo wir merken, es ist ein wirkliches Egal, und die haben wir. Wo Eltern sagen, ey, ich kann mir das vorstellen, ich kann mir das vorstellen, ich habe das verstanden und ich habe das verstanden. Aber bei vielen ist ein Egal ein, ich weiß nicht, was ich machen will. Und dann reden wir mit allen und dann gibt es alles. Ich hatte im letzten Durchlauf beide Fälle. Ich hatte dort Kinder sitzen, die hellauf begeistert waren, die mir selbst erzählt haben, was sie alles für Interessen haben und was sie gerne alles für Projekte machen würden. Und das ist sowieso im großen System, also im normalen Schulsystem häufig so ist, dass es ja irgendwie doof ist, weil manchmal sind sie langsamer als die anderen, dann müssen sie sich so hetzen. Manchmal sind sie aber auch schneller als die anderen, müssen auf die anderen warten, und das finden sie voll doof. Und das klang für mich und für das Kind nach, du gehörst bei uns auf jeden Fall rein. Und die Eltern haben gesagt, nee, sehe ich nicht. Keine Chance, an sowas glaube ich nicht. Wir hatten es aber auch andersrum. Wir hatten Kinder, die erzählt haben, was sie alles gerne würden. Und es klang für mich nach Leolab. Und auch die Eltern waren, Mensch, dann melden wir dich jetzt hier hin. Und die Kinder waren, nee. Ich will bitte richtigen Unterricht und einen richtigen Stundenplan. Und ich will, dass man mir sagt, wann ich was tun muss. Und das hatten wir in beide Richtungen. Aber ja, da gehen wir mit allen ins Gespräch, und am Ende sagen wir auch immer, Eltern wie Kinder müssen sich mit der Entscheidung wohlfühlen. Also es hilft ja nichts, wenn wir das Gefühl hätten, das würde für das Kind passen, sondern die Kinder müssen sich damit wohlfühlen. Und manchmal ist es einfach wirklich dieses Unbekannte, was Unbehagen ausübt. Und die Eltern müssen sich auch damit wohlfühlen, weil die müssen 6 Jahre uns vertrauen. Und wenn sie dieses Vertrauen nicht haben, weil sie das Gefühl haben, das klassische Schulsystem, so wie sie es selber haben, das ist das, was funktioniert, dann ist das eigentlich auch keine gute Basis für eine Zusammenarbeit mit uns in der Schule.
Mhm. Eigentlich müsste man ja mal so einen Tag anbieten, wo die Eltern mal so arbeiten können wie die Kinder im Leolab, oder?
Also, spannende Idee.
Dass sie einfach, damit sie auch die Möglichkeit haben, so ihre Annahmen, die vielleicht falsch sind, einfach zu korrigieren. Könnte ja für mehr Offenheit sorgen.
Für die Kinder haben wir genau sowas. Also es gibt so einen Schnuppertag. Ja. Aber mega spannende Idee. Hallo, liebe Eltern, Sie dürfen mal einen Tag selber entscheiden. Das wäre richtig cool.
Ja. Mir ist ja immer wichtig, ne, dass wir alle berücksichtigen oder sehen, die an Schule beteiligt sind. Von daher vielleicht echt eine ganz gute Idee. Probiert das doch mal aus, Jonas.
Oh, coole Idee. Ich bin gespannt, ob die Eltern freigestellt werden von ihrem Job jeweils.
Ah, das muss man unterstützen, finde ich. Mal eine andere Frage. Wenn jetzt ein Kind bei euch in der Klasse 5 landet und es merkt dann tatsächlich, dass es nicht funktioniert, also dass es eher das klassische, durchstrukturierte System braucht, dann wird es ja wechseln können, nehme ich mal ganz stark an. Aber kommt sowas bei euch häufig vor? Kam das schon vor? Und wie geht ihr dann tatsächlich mit dieser Situation um?
Wechsel ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und das liegt einfach daran, im Grunde sind wir ja nur 2 Klassen pro Jahrgang, die anders arbeiten. Und genauso wie unsere 2 Klassen voll sind, sind natürlich auch die anderen 6 Klassen voll. Das heißt, theoretisch ist ein Wechsel natürlich möglich. Praktisch scheitert das fast immer daran, dass es keinen Platz gibt, weil wir nicht in den anderen Klassen Plätze vorhalten dürfen und sagen dürfen, hey, in jeder Klasse, weiß ich nicht, bleibt ein Platz unbesetzt, damit die Möglichkeit des Wechsels bestünde. Mhm. Es kam schon vor, also es haben, ich glaube, 2, 3 Kinder haben, glaube ich, gewechselt, wo dann auch wirklich ein Platz frei war, wo die Eltern gesagt haben, wir glauben, das passt nicht, und wo auch wir Lehrkräfte gesagt haben, ja, Wir glauben wirklich, dieses Kind bräuchte eigentlich ganz, ganz viel Struktur und bräuchte eigentlich dieses ganz Klassische. Und das gibt es. Ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass unser Schulsystem das Richtige für alle ist, sondern es ist, glaube ich, richtig für viele, viele Kinder. Aber es gibt definitiv Kinder, die lernen besser in genau dem Schulsystem, was du mitgemacht hast, was ich mitgemacht habe. Also vielleicht noch ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Kinder, die sonst wirklich sagen, sie kommen bei uns gar nicht zurecht, beraten wir natürlich erstmal. Also wir versuchen immer erstmal ins Gespräch zu suchen, denn häufig liegt hinter dem Gefühl was ganz anderes. Da liegt vielleicht ein Gefühl der Versagensangst dahinter, da liegt vielleicht eine Angst vor einem speziellen Fach dahinter, wo wir erstmal sagen, hey, man muss nicht immer gleich die Klasse wechseln, nur weil man ein Problem hat, sondern man kann auch nach anderen Problemen suchen. Wenn aber all das nichts hilft, dann müssten Eltern sich tatsächlich dann eine andere Schule suchen, so wie es ja sonst auch ist. Ne? An der Schule kommt mein Kind nicht zurecht, dann suche ich eine andere. Das kam auch vor, aber das ist auch, kann ich an weniger als einer Hand abzählen, an den Kindern, wo das passiert ist. Aber ja, es kam vor und am Ende da halten wir Reisende auch nicht auf. Ne? Wenn wir merken, ein Kind ist damit unzufrieden, die Eltern sind damit unzufrieden, und wir sagen vielleicht auch, ey, wir haben echt viel versucht, aber das ist echt schwierig für dich. Versuchen wir auch bestmöglich zu unterstützen, dass das Kind dann vielleicht an eine Schule wechseln kann, wo es vielleicht dann doch das bekommt, was es eigentlich gerade braucht.
Andere Frage. Also, nee, kurz nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, weil das finde ich mich auch so super wichtig, ne? Weil, also du, wenn man dir so bei Insta folgt, oder auch mir, wir setzen uns ja immer wieder für eine neue Bildung oder neue Schule auch ein, also sehr stark. Und gleichzeitig muss man ganz deutlich sagen, also jedes Kind ist anders. Das ist eigentlich der Gedanke, ne? Also dass wir einfach eine unglaubliche Vielfalt haben und nicht jedes Kind gleich lernt und nicht jedes Kind quasi in so ein uniformes System gepresst werden kann. Und dass wir da als Schule, als Schulsystem einfach die Verantwortung haben, unterschiedliche Angebote zu machen. Was eben nicht heißt, dass das eine besser ist als das andere. Finde ich super wichtig, dass du das nochmal gesagt hast.
Ich habe eine Aussage dazu von einem Schulleitungsmitglied, was ich großartig finde. Mhm. Der sagt, die Zahlen sind natürlich vollkommen fiktiv, ne? Aber der sagt sowas wie, 20% lernen an unserer Schule jetzt besser als vorher. 60-70% ist vollkommen egal, welche Schule wir ihnen kredenzen. Die könnten wir in im Gymnasium stecken, die könnten wir an eine Gesamtschule stecken, die könnten wir an eine Waldorfschule schicken, an eine Montessori-Schule. Die würden immer klarkommen. Die hätten vielleicht ein anderes Gefühl, mehr oder weniger Druck und so weiter, aber klarkommen würden die in jedem System. Und dann gibt es vielleicht 10 oder 20%, die kommen an unserer Schule nicht gut klar. Die bräuchten dieses oder dieses oder dieses System. Und die Zahlen werden sind wirklich rein fiktiv. Die hat er sich sozusagen ausgedacht. Aber ich glaube, die Message, die er damit verbindet, die ist genauso richtig. Also da stehe ich sehr hinter, dass unser System an vielen Stellen nicht besser ist, sondern nur anders. Also unsere Gelingensbedingung für unser Schulsystem ist auch nicht, dass die Kinder am Ende schlauer sind, mehr wissen, sondern für mich oder für uns wäre unser Versuch, den wir da machen, geglückt, wenn die Kinder am Ende aus der Schullaufbahn rauskommen und ungefähr die gleichen Kompetenzen erworben haben wie im anderen Schulsystem auch und dabei einfach nur ein bisschen mehr Lernfreude vielleicht hatten, ein bisschen weniger Leistungsdruck verspürt haben und ein bisschen mehr das Gefühl haben, ich darf entscheiden, wie ich lerne, wo ich lerne, wann ich lerne. Und für mich ist Lernen vielleicht sogar etwas Schönes und nicht etwas, was ich mache, weil ich dafür irgendetwas bekomme, einen Trade bekomme. Aber am Ende sind die ungefähr auf dem gleichen Niveau, wie sie das im sonstigen System wären. Dann wäre das für uns ein voller Erfolg. Weil ja gerne gesagt wird, oh, versucht irgendwie Elite-Schüler zu schaffen. Nein, überhaupt nicht. Wir versuchen eigentlich genau das Gleiche zu erreichen, im besten Fall mit einem anderen Gefühl.
Mhm. Ja, kann ich sehr, sehr nachempfinden. Jetzt zu der anderen Frage. Wenn über Bildung gesprochen wird, geht es ganz schnell immer um den Bildungserfolg und damit um den Bildungsabschluss. Und wenn man dann schaut, okay, wer hat die Fäden in der Hand, dann fällt der Blick meiner Meinung nach viel zu schnell immer auf die weiterführenden Schulen, weil aus dem einfachen Grund, weil dort die letztendliche Entscheidung nachher getroffen wird. Wir wissen aber, und das sagt uns die Wissenschaft, der Grundstein, der wird viel früher gelegt, nämlich in der frühkindlichen Bildung erstmal. Und, weil ich jetzt nicht ganz so weit zurückgehen möchte, damit wir bei euch auch anknüpfen können, ich finde, in dem ganzen Spiel spielen die Grundschulen auch eine echt extrem wichtige Rolle. Auch die werden meiner Meinung nach viel zu oft vergessen. Also ich würde mir zum Beispiel für Schule, auch für weiterführende Schule, viel engere Zusammenarbeiten mit den Grundschulen wünschen. Es ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil ja die Kinder, die zu uns kommen, nicht aus einer Grundschule kommen, sondern oft aus sehr verschiedenen Grundschulen. Das macht es mal schon auch kompliziert. Auf der anderen Seite ist es einfach wichtig zu wissen, wie wurde denn dort gearbeitet, ne? Also, weil da werden die SchülerInnen, die erlangen da ja schon Fähigkeiten, Fertigkeiten, die haben ihre Routinen dort entwickelt. Und es ist einfach seltsam und fühlt sich auch unnatürlich an, wenn jetzt die weiterführende Schule einfach, das nicht berücksichtigt, sondern den jetzt sagt, okay, hier läuft's aber anders, ne? Und ich finde, diesen Satz hört man ja auch oft, ne? So, jetzt bist du auf der weiterführenden Schule. Du bist jetzt ein Gymnasialschüler oder halt ein Realschüler. Ja, was heißt das denn überhaupt?
Willkommen, ne, in der wirklichen Welt, ne?
Ja, und ich finde, und dahin geht jetzt meine Frage, wie stark ist denn eure Zusammenarbeit mit den Grundschulen?
Im Großen und Ganzen muss ich sagen, nicht gut genug. Was wir machen ist, wir hospitieren in den Grundschulen und schauen uns sozusagen die Kinder, den Unterricht an von den Kindern, die demnächst zu uns kommen werden, sodass wir so ein bisschen einen Eindruck von der Arbeitsweise haben, auch von den Ritualen und auch von den Problemen, die die Kinder vielleicht mitbringen. Was wir jetzt angefangen haben, das steckt aber noch in den Kinderschuhen, wir arbeiten mit einer Grundschule zusammen, wo die Idee ist, also ich glaube offiziell heißt es irgendwie 6 Jahre Grundschule, de facto ist es aber so, die Kinder sind 4 Jahre an ihrer Grundschule, zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube in den letzten 2 Jahren, sind auch schon Lehrkräfte von unserer Schule mit in der Grundschule. Die Kinder lernen die Lehrkräfte kennen und umgekehrt. Dann wechseln die zu uns. Es sind aber Lehrkräfte aus der Grundschule noch mit bei uns. Mhm. Und die bleiben auch als Klassenverband zusammen. Das heißt, die 4a wird zur 5a und kommt zu uns. Und in der Regel bleiben die dann entsprechend auch bei uns. Es könnte natürlich in dem Fall auch sein, ne, dass irgendwie mal einzelne rausbrechen, aber im Großen und Ganzen bleiben die. Und diese Idee finde ich mega spannend, weil es ist ja eigentlich auch unstrittig, dass diese Selektion und diese Entscheidung, wo gehe ich hin, viel zu früh getroffen wird. Und so ein bisschen der Versuch, obwohl wir keine Grundschule an Bord haben, die Grundschulzeit doch irgendwie ein Stückchen zu verlängern, finde ich mega spannend. Allerdings muss ich da sagen, kann ich noch gar keine Aussagen drüber treffen. Ich glaube, das wurde jetzt angefangen. Das heißt, die Kinder, die das betrifft, sind, glaube ich, jetzt gerade in Klasse 1. Also es gibt jetzt, glaube ich, eine Kooperationsklasse. Klasse 1 oder Klasse 2, ich habe es nicht genau im Kopf. Das heißt, bis die bei uns stranden werden, das wird noch eine ganze Weile dauern.
Ja, das klingt aber sehr, sehr sinnvoll und spannend auch, finde ich. Jetzt hören uns viele zu, die sagen so, ey, cool, cool, was der Jonas da mit seinem Team macht. Nicht jeder hat eine Schulleitung, die auf einer Konferenz sich hinstellt und sagt, hey, lass doch mal eine Schule in der Schule gründen. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Schule in der Schule zu gründen. Und doch sind Veränderungen möglich, im Kleinen. Und du selbst, du schreibst auf deinem Insta-Account, dass es unmöglich ist, alles auf einmal zu verändern. Hast du konkrete Ideen für die Lehrkräfte, die uns jetzt zuhören, die sagen so, ich kann die ganze Schule nicht verändern, auch nicht die Schule in der Schule gründen, aber ich möchte gerne was im Kleinen verändern. Wo kann man anfangen?
Sofort und morgen im eigenen Unterricht. Also, ja, es gibt eine Menge Vorgaben. Aber es gibt auch eine ganze Menge Freiheiten. Oft kennt man die gar nicht. Dafür muss man sich tatsächlich die Mühe machen, entweder mal in den Erlässen nachlesen oder muss jemanden fragen, der aus dem gleichen Bundesland kommt, der sagt, ich weiß das. Und es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die nirgendwo beschrieben sind. Also kein Mensch hat irgendwo festgeschrieben, wie genau Unterricht aussehen muss. Man kann, wenn man will, ab morgen projektorientierter arbeiten. Man kann, wenn man möchte, ab morgen sagen, diese ganze Nummer mit Einstieg, Erarbeitung, Sicherung gibt es bei mir ab morgen nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dem Maße. Man will sich ja auch nicht selber überfordern, sondern es wird anders gearbeitet. In fast allen Bundesländern ist es erlaubt, Klassenarbeitsersatzleistungen einzufordern, sodass es in verschiedenem Maße, in Niedersachsen ist es in der Regel eine pro Jahr, man eine Klassenarbeit ersetzen kann durch eine andere Art von Leistungsnachweis. Das kann dann ein Erklärvideo sein, ein Podcast, was auch immer. Also ich glaube, was man im Grunde einfach machen muss, ist schauen, was geht, sich vernetzen mit Leuten, die auch Lust drauf haben, am besten an der eigenen Schule, ansonsten natürlich gerne einfach über Social Media mit anderen, die Ähnliches vorhaben und dann einfach mal ausprobieren und sich so ein bisschen von dem freimachen, was man selbst als Schüler erlebt hat, was man im Referendariat erlebt hat, was man beigebracht bekommen hat, was guter Unterricht ist und einfach mal testen und dann offen sein. Natürlich klappt dann nicht alles. Also, weiß ich nicht, meine ersten Sessions mit Leute, ihr erstellt jetzt alle Erklärvideos, das war Grütze. So, warum? Weil ich es nie gemacht habe und weil ich meine Schülerinnen und Schüler es noch nie gemacht haben. So, man wächst da dran. Aber ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen und darauf warten, auf die große Veränderung. Also, dass irgendwann das Kultusministerium uns sagt, dass wir jetzt alle anders arbeiten werden. Ich glaube, das erleben wir nicht mehr. sondern am besten ist wirklich einfach machen und sich dann mit Leuten zusammentun, die sagen, ich habe da auch Lust drauf. Und das geht. Das weiß ich, bei uns an der Schule arbeiten ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Leolab arbeiten. Vollkommen anders als, ich sag mal, die große Masse. Da ist häufig schon der Gesellschaftslehreunterricht vollkommen projektbasiert. Da ist der Musikunterricht, hat überhaupt nichts mit klassischem Unterricht zu tun, sondern zielt alles irgendwie auf ein Ziel einer riesen Bandauftritts oder sowas hin. Das geht, man muss es sich nur trauen.
Mhm. Schön. Ja. Pass auf, jetzt hören uns aber auch Lehrkräfte zu, die sagen, nee, also ich kann schon die Schule in der Schule gründen und ich orientiere mich gerne da am Leolab und du warst ja Mitglied des Gründungsteams. Ihr wart ja ein größeres Team, ich glaube aus 8 Leuten, ne? 2 aus der Schulleitung und 6 Lehrkräfte. Und ihr habt ja auch eine Menge Schulen besucht, dort hospitiert, euch Dinge angeschaut, wie sie funktionieren, wie man sie machen könnte. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, ihr seid losgegangen mit ersten Ideen, aber euer Werkzeugkoffer, um eure eigene kleine Schule aufzubauen, war ja am Anfang ziemlich leer. Jetzt hast du selbst viel Erfahrung, du hast viele Schulen besucht. Dieser Werkzeugkoffer müsste jetzt eigentlich gefüllt sein. Und deswegen möchte ich dich bitten, diesen Werkzeugkoffer mal zu öffnen und sagen, was ist denn da drin, damit die Leute, die jetzt Lust haben, eine Schule in der Schule zu gründen, es ein bisschen einfacher haben. Zum Beispiel, was hat euch extrem geholfen und was für Fehler habt ihr gemacht, vor denen du warnen kannst?
Also das Hospitieren ist, glaube ich, das Hauptwerkzeug gewesen, was uns geholfen hat. Und ich glaube, das lässt sich nicht ersetzen durch jemanden, der ein Schulsystem vorstellt. Denn es ist was ganz anderes, ob jemand erzählt, wie ein Dalton-Modell funktioniert, wie ein Lernbüro funktioniert oder ob man das vor Ort sieht, ob man das spürt, ob man die Atmosphären wahrnimmt. Das heißt, ich würde sagen, hospitieren an verschiedensten Schulen mit das Wichtigste. Für uns war in dem Fall beides wichtig. Wir haben uns aus ganz vielen Schulen Gutes geklaut. Wir haben uns aber auch ganz bewusst gegen Dinge entschieden. Und da, glaube ich, lohnt es sich extrem, Zeit für Reflexion zu nehmen. Wir haben beispielsweise an einer Schule ganz hoch konzentriert arbeitende Kinder erlebt, in einer unfassbar stillen Atmosphäre. Bei der Reflexion dann aber festgestellt, dass das vorherrschende Gefühl, was wir dort wahrgenommen haben, so ein Großraumbüro-Atmosphäre waren. 30 Kinder, die vollkommen leise alleine an ihrem Platz sitzen und Stapel an Papier abarbeiten, jetzt sehr überspitzt gesprochen, aber so, das war so das Gefühl, was wir hatten und wo wir gesagt haben, das ist ein Gefühl, was wir nicht haben wollen, weil für uns ist Schule nicht nur alleine sein und alleine arbeiten, sondern Lernen ist schon irgendwie auch was anderes. Das heißt, sich wirklich viele Schulen angucken, Und dann wirklich ins Gespräch darüber gehen. Was haben wir da gesehen? Was hat uns imponiert? Was hat uns gefallen? Wie haben die das erreicht? Was hat uns aber vielleicht auch nicht imponiert und nicht gefallen? Und Fehler, die wir gemacht haben, zu lange an Schülern vorbeigeplant. Also wir haben 1,5 Jahre uns Zeit genommen und haben geplant für die Kinder. Und dann haben wir gestartet. Und wir hatten am Anfang oft das Gefühl, ob diese Planungsphase nicht vielleicht zu kurz ist. Bräuchten wir nicht 2 Jahre, bräuchten wir nicht 3 Jahre, bräuchten wir nicht 5 Jahre. Und rückwirkend würde ich sagen, Gott sei Dank waren es nur 1,5 Jahre. Weil das Fundament haben wir gegossen, das Gefühl von, wie soll unsere Schule sein, wie soll sich unsere Schule anfühlen, was soll so das die pädagogische Grundlage sein, wie wir hier arbeiten. Und wir mussten so viel schon in den ersten Wochen und Monaten einstampfen von dem, was wir uns überlegt hatten und dann wirklich in die Planung gehen und sagen, okay, jetzt haben wir hier Kinder und das, was wir uns hier ausgedacht haben, das ist eine nette Idee, aber es funktioniert so nicht. Wir müssen das jetzt anpassen, optimieren und in diesem Prozess stecken wir, dass ich mir gar nicht vorstellen will, wie das ausgesehen hätte, wenn wir 5 Jahre geplant hätten. Wahrscheinlich hätten wir ganz viel direkt in die Tonne schmeißen müssen. Mhm. Das heißt, ich glaube, wirklich gut und hilfreich ist, eine Grundlage zu schaffen, dann aber möglichst schnell ins Machen kommen mit den Kindern, damit man sich erspart, für die pädagogische Mülltonne zu planen.
Okay, das kann man mitnehmen. Früh mit den Kindern auch planen und nicht nur für die Kinder. Sehr schön. Und ja, starten wir gleich mit dem schnellen Entweder-Oder.
Alles klar.
Ich spiele mal ein. Das schnelle Entweder-Oder. So, Jonas, das schnelle Entweder-Oder, ein Format, wo du mir 2 Begriffe nennst und ich mich für einen entscheiden muss. Und das machen wir 3-mal und ich bin sehr gespannt auf das, was du dir überlegt hast. Das schnelle Entweder-Oder.
iPad oder Buch?
Buch.
Note oder Coaching?
Coaching.
Mist, das war zu einfach. Kaffee oder Tee?
Kaffee, definitiv. Buch oder iPad ist natürlich eine gemeine Frage, ne? Weil letztendlich brauchen wir in der Schule beides. Die Welt wird digitaler und wir haben auch da die Verantwortung, die Kinder und Jugendlichen auf eine digitale Welt vorzubereiten, dass sie mit den Tools produktiv umgehen können und für sich sinnvoll nutzen können. Und gleichzeitig finde ich trotzdem, dass es das Buch nicht ersetzen darf und beobachte auch durchaus, dass manchmal die Arbeit am Buch in der Schule besser gelingt als die Arbeit am iPad, weil sie dann doch auch mal bestimmte Ablenkung anbietet. Und von daher meine Antwort so an der Stelle. Aber ich nochmal, ich finde, wir brauchen beides. Jonas, das war's. Also wir sind am Ende und ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich habe eine viel klarere Vorstellung jetzt von dem, was ihr dort in Hannover an der IGS macht und wie ihr arbeitet. Nehme einige Inspirationen mit und wünsche euch auch oder finde es auch toll, dass ihr jetzt auch trotzdem, obwohl das ja schon funktioniert, denn du hast ja berichtet, dass da immer wieder neue Kolleginnen auch Interesse zeigen, trotzdem das auch als einen Prozess seht, ne, und das immer weiterentwickelt so. Also es ist sehr, sehr dynamisch, so wirkt es auf jeden Fall und das ist sehr schön. Und vielen Dank auch für dein Wirken neben der Schule bei Insta. Ich finde, das sind immer sehr gehaltvolle Beiträge, die du da lieferst. Und von daher, wenn ihr dem Jonas noch nicht folgt, dann schaut mal vorbei bei ihm. EduTwist ist dein Account. Und ja, dir wünsche ich jetzt erstmal noch richtig schöne Ferien. Lass es dir gut gehen. Erhol dich gut. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Erholung, damit wir dann wieder mit viel Energie ins neue Schuljahr starten können. Und das wünsche ich dir natürlich dann auch, dass du deinen Energietank dann wieder vollgeladen hast und mit ja viel Herzblut, Leidenschaft und Begeisterung deinen Beruf im nächsten Schuljahr wieder ausüben kannst.
Ich danke dir für die Einladung in den Podcast und ich danke dir für das super coole Gespräch, was ich als mega angenehm empfunden habe und für die zum Teil richtig also anderen Fragen, also ich bin öfter ja schon irgendwie mal gefragt worden und bei an ein paar Stellen dachte ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, um dann zu merken, nein, ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Und das will ich ganz positiv hervorheben, das hat mir irre Spaß gemacht. Man hat gemerkt, du warst sehr gut vorbereitet und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für das super tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Und damit over and out.